bin quasi durch mein Studium in so einer BWLer-Bubble. Und Inti war ein Schritt für mich raus aus dieser Bubble.
Bevor ich überhaupt mich mit einer Gründungsidee auch beschäftigen kann, sollte ich meinen Horizont erweitern.
Also man muss nicht eine konkrete Idee haben, um bei Inti teilnehmen zu können.
Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Mezzanin-Podcasts. Heute zu Gast sind Masterstudent Christopher Köhne und Dozent Professor Dr. Paul Drews, beide an der Leuphana. Hallöchen.
Hallo.
Hallo. Erzählt uns gerne einmal, wie ihr so verortet seid, warum wir hier überhaupt in dieser Dreierrunde zusammensitzen. Christopher, was machst du?
Genau, ich bin Student im dritten Semester an der Leuphana im Master Management Entrepreneurship und habe im letzten Semester oder in den letzten beiden Semestern war ich Teilnehmer der ersten Kohorte von INTI, einem interdisziplinären Programm, was vom Startup-Pod organisiert wurde.
Ja, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik und habe gemeinsam mit Kollegen von 4 anderen Hochschulen in der Metropolregion Hamburg ein neues Programm aufgesetzt und das ist INTI, das INTI-Programm und ja, da wollen wir heute drüber sprechen. Ich freue mich sehr.
Genau, ihr habt da nämlich im vergangenen Jahr einiges an Zeit reingesteckt, würde ich vermuten und da könnt ihr uns gleich erstmal gerne was zu erzählen. Ich möchte es einmal aussprechen am Anfang für uns alle, das ist das Interdisciplinary Innovation und Entrepreneurship Programm, deswegen wir benutzen die Abkürzung INTI, aber nur, dass wir einmal gehört haben, wofür das steht. Und ich würde euch dazu aufrufen, dass ihr vielleicht einmal anhand des Namens, so anhand dieser drei Bausteine, also Interdisciplinary Innovation, Entrepreneurship, vielleicht uns einmal so ein bisschen erklären könnt, um was es da überhaupt geht und inwiefern vielleicht diese drei Bausteine des Namens sich auch in dem Programm wiederfinden.
Ja, ich kann ja mal anfangen. Also die Grundüberlegung war, dass wir sehr gut daran tun, wenn wir Entrepreneurship fördern in verschiedensten Facetten, jetzt nicht nur verstanden als Unternehmensgründung, sondern tatsächlich auch als Mindset, als Nachdenken über Herausforderungen, gesellschaftliche Herausforderungen, Lösungsentwicklungen zu finden. Und das brauchen wir für Startups, aber wir brauchen es genauso auch für etablierte Organisationen und Unternehmen. Also so viel zu Entrepreneurship. Innovation ist oft eine Voraussetzung dafür. Also wir brauchen neue Produkte, neue Dienstleistungen, die über das hinausgehen, was wir bisher schon kennen. Und wenn man sich die Forschung anguckt und auch die Praxis anguckt, dann ist ganz zentral, dass wir in erfolgreichen Teams sehen, dass die nicht aus einer Disziplin kommen, also nicht nur aus der BWL, sage ich mal, wie Christopher jetzt, oder nicht nur aus den Ingenieurwissenschaften, sondern dass wir interdisziplinäre Teams haben, die gemeinsam neue Innovationen entwickeln und eben dann auch in Geschäftsmodelle überführen. Und das alles zusammenzubringen, ist eine Grundidee von dem Programm.
Und da kommst du dann ins Spiel, Christopher, weil das funktioniert in dem Programm durch Studis, die ihr euch ranholt, die sich bewerben, die Teil des Programms sind. Ja, erzähl gerne mal, wieso dein Einstieg in das Programm war und ja, wie du dich daran wiedergefunden hast.
Genau, also ich habe tatsächlich eine E-Mail bekommen im Newsletter, da wurde das INTI-Programm letztes Jahr beschrieben, direkt ganz am Anfang von meinem Masterstudiengang. Und es hat sich von Anfang an interessant angehört, eben halt auch, weil dieses Interdisziplinäre mit reinspielt, weil man eben Studenten aus anderen Studienkreisen und aus anderen Hochschulen kennenlernt. Das war für mich einer der Beweggründe, warum ich mich da beworben habe. Und dann natürlich dieses Problem definieren und lösungsorientierte Denken, was dann bei INTI gefördert wird und wurde, hat mir total zugesagt. Und es waren coole 2 Semester und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und mich da beworben habe.
Wie genau wurde das dann in die Tat umgesetzt? Weil ich glaube, dass ich ja heutzutage viele, viele Projekte sehr gerne Transdisziplinarität oder eine diverse aufgestellte irgendwie Crew gerne auf die Fahne schreiben. Erzähl doch gerne mal, was da über passiert ist, also inwiefern du das dann auch hautnah erfahren hast.
Genau, also ich bin ja, wie Paul eben schon angesprochen hat, BWLer und bin quasi durch mein Studium in so einer BWLer-Bubble auch die ganze Zeit gewesen. Und INTI war ein Schritt für mich raus aus dieser Bubble, weil ich eben halt von heute auf morgen dann auf einmal Kontakt hatte zu Grafikern, zu Personen, die coden können, all diese Fähigkeiten, die ich nicht habe, die mir aber weiterhelfen, beziehungsweise es super wertvoll ist, die im direkten Umkreis zu haben, wenn man gerade dieses Ziel verfolgt, ein Unternehmen zu gründen, damit man eben halt auch seine Fähigkeiten mit anderen Fähigkeiten ergänzen.
War das Gründerteam, also dieses Projekt, war das dann auch schon aus so verschiedenen Fakultäten und verschiedenen Unis, hast du ja schon gesagt, war das dann auch verschiedene Disziplinen, die dann zusammenkamen, oder war das dann wieder so ein bisschen so, okay, wir sind hier vielleicht aus einer Sparte, aber wir merken, dass wir eben diese Unterschiede alle brauchen?
Ja, wir haben uns als Team zusammengefunden, eigentlich als ein Kreis von Kolleginnen und Kollegen, die sehr stark daran interessiert sind, Gründungen voranzubringen, die auch alle interdisziplinäre Erfahrungen haben, die auch alle schon mit Startups gearbeitet haben oder selbst gegründet haben. Und wir sind sozusagen über die verschiedenen Bereiche verteilt, also Informatik, BWL, Ingenieurwissenschaften, und so, dass wir Technik und Betriebswirtschaftslehre aus verschiedenen Perspektiven ganz gut abdecken und damit einbringen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt für die Disziplinen darauf beschränkt sind. Christoph hat eben schon gesagt, wir hatten zum Beispiel in der letzten Kohorte auch zwei Grafiker dabei, die von der HAW gekommen sind. Das war eine großartige Bereicherung auch, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, auch Ideen auszudrücken in den Teams. Das war großartig.
Also. Welchen Umfang hatte das so? Also war das so ein Seminar einmal die Woche, irgendwie so Blog-Sachen am Wochenende, was der Umfang, den man so reinstecken musste, von beiden Seiten vielleicht, weil Vorbereitung und Nachbereitung sind ja dann zwei Perspektiven, die jetzt hier anwesend sind.
Genau, also es war in zwei Semester aufgeteilt. Im ersten Semester ging es um Future Trends, wo wir als Kohorte versucht haben, Trends zu generieren und zu finden, die wir dann im zweiten Semester im Prototype- und Pitch-Semester in ein Business Model oder eine Geschäftsidee umwandeln können. Und im ersten Semester haben wir uns eigentlich wöchentlich getroffen, natürlich viel online, weil eben ja Corona noch ein Thema war. Das war im zweiten Semester deutlich entspannter, wo wir uns dann auch eben tatsächlich in Hamburg vor Ort im Hammer Brooklyn mit unserer Startup-Gruppe treffen konnten, um ja hands-on an der Geschäftsidee arbeiten zu können. Aber es war schon ein großer zeitlicher Aufwand. Also die 6 Credits, die wir als Studenten dafür bekommen, die waren es auf jeden Fall, die einen Input hatte man auf jeden Fall.
Und waren das dann auch direkt Menschen, die viel schon mit diesen Begriffen anfangen konnten? Zum Beispiel Future Trends ist ja vielleicht jetzt einfach ein Anglizismus, aber saßen dann viele Leute da, die schon mit diesem Vokabular und auch mit der Materie einen Umgang wussten? Oder waren auch viele, ganz viele blutige Anfängerinnen da, die dann gesagt haben, hey, ich lasse mich einfach mal drauf ein und mal schauen, was bei rumkommt, weil man ist ja als Einzelperson reingekommen, soweit ich weiß, und dass dann so eine Gruppenfindung stattfindet und so, das kann ja dann gut sein, dass da verschiedene Leute mit verschiedenen Ansprüchen und schon Vorerfahrungen drin sind.
Genau, also das ist ja wieder dieses Interdisciplinary, dass wir alle auf einem anderen Kenntnisstand waren, aber alle natürlich das Thema Future Trends in irgendeiner Art und Weise schon mal Berührungspunkte damit hatten. Das hat es spannend gemacht, aber trotzdem hatten, glaube ich, keiner das Gefühl, dass das was komplett Neues für einen ist. Natürlich die Tiefe, die wir in das Projekt dann reingesteckt haben, so haben wir uns damit vorher noch nie auseinandergesetzt. Das war für alle neu, aber ich glaube, im Kern mit dem Thema schon mal beschäftigt hat sich jeder.
Paul, wie war das vorbereitungsseitig? Weil das ist ja auch was du quasi nebenberuflich, ehrenamtlich, könnte man sagen, organisierst. Also da steckt man ja dann vielleicht noch nach Feierabend auch nochmal einige Arbeitsstunden rein. Was war das für ein Umfang? Weil ein Programm zu organisieren, was so barrierefrei ist und irgendwie einen Einstieg für alle bietet, das ist natürlich schwieriger, als wenn man sagt, okay, wir sind genau für diese Zielgruppe, genau für diese 10% an Studis, die dann da Interesse daran haben, gemacht.
Ja, wir sind, glaube ich, alle Überzeugungstäter, die hinter dem Programm stehen. Also wir haben sehr viel Zeit investiert. Wir haben aber zum Beispiel auch, was den Zeitaufwand angeht, was Christopher gerade angesprochen hat, haben wir das gemacht, was man im besten Fall macht. Wir haben nämlich uns eine Gruppe an Studierenden vorher organisiert und gesagt, was ist leistbar neben dem Studium, zusätzlich zum Studium. Und das hat eben erbracht, dass wir irgendwie zwischen 8 und 10 Stunden zusätzlich pro Woche ist so die Grenze des Zumutbaren. Und wir suchen ja auch nach leistungsfähigen Studierenden, die sozusagen mehr machen wollen, sich mehr engagieren wollen, als das, was üblicherweise jetzt im Studienprogramm gefordert wird. Und ja, wir hatten auch die Möglichkeit zuerst überlegt, noch ein halbes Jahr zu verschieben, haben aber gesagt, am besten mal, wir fangen an, wir starten und machen es einmal und lernen dann draus. Ne? Nennt man im Startup-Bereich Build, Measure, Learn, genau das haben wir gemacht. Das heißt, es war auch in der ersten Kohorte noch nicht alles ganz perfekt vorbereitet, aber wir haben, glaube ich, jetzt vieles mitgenommen aus der ersten Kohorte, machen einiges anders und noch besser als im Jahr vorher und genau, insofern Viel Vorbereitungszeit, viel Begleitungszeit, aber es hat uns großen Spaß gemacht, glaube ich, allen, die da beteiligt waren an der Konzeption und Umsetzung.
Ja, das braucht man wahrscheinlich da einfach so ein bisschen intrinsische Überzeugung, weil, dass man sich da vielleicht auch irgendwie verrennt, das kann natürlich immer sein bei solchen Projekten. Und 8 bis 10 Stunden die Woche, so nebenher, das ist ja dann auch schon, ne, wenn man dann noch eine SAK-Stelle hat oder vielleicht auch einfach nur Vollzeit studiert, das wird ja auch oft vergessen, dass das Studium an sich ja ein Vollzeitjob ist, oder zumindest so angegeben wird. Das finde ich schon, muss man sich vor Augen halten, bevor man sich vielleicht auch mit so einem Projekt auseinandersetzt aus beiden Perspektiven.
Genau, ich wollte nochmal beim Thema Future Trends einhaken. Das ist sicherlich jetzt erstmal ein Begriff, der da steht, aber wir machen ja relativ schnell auch klar, worum es geht. Und der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir sagen, bevor ich überhaupt mich mit einer Gründungsidee auch beschäftigen kann, sollte ich meinen Horizont erweitern. Ich sollte sagen, was sind eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen, Ströme, also was sind mögliche Innovationsfelder und eben auch zu überlegen, was sind mögliche Märkte, die sich auch vielleicht gerade noch entwickeln. Und insofern versuchen wir gerade eben auch die Studierenden am Anfang, sag mal, ein bisschen davon abzuhalten, zu schnell auf eine ganz konkrete Gründungsidee zu gehen. Wir haben jetzt im ersten Durchlauf auch mit Otto als Partner zusammengearbeitet. Jetzt im nächsten Durchlauf werden wir mit Deloitte zusammenarbeiten, also mit Profis auch aus der Praxis, die sich mit Innovations- und Trendforschung beschäftigen. Wir bringen natürlich unsere wissenschaftliche Perspektive auch mit ein und das macht das, glaube ich, sehr attraktiv für die Studierenden, jetzt am Anfang schon nicht gleich konkret am Geschäftsmodell zu arbeiten, sondern eben wirklich erstmal grundlegende Trends und Strömungen und Entwicklungen zu verstehen. Und da steckt dahinter, hinter dem Modul.
Kommt dann sehr schnell was Einheitliches dabei raus, wenn man so Trends analysiert, oder ist es sehr auch interessenabhängig, je nachdem, wo ich mich rein vertiefe? Weil die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, war, wenn ihr jetzt so darauf zurückblickt, auf die verschiedenen Gruppen, die sich so gebildet haben, wie viele waren das am Ende?
Vier.
War das dann zum Beispiel, Nachhaltigkeit ist irgendwie ein omnipräsentes Thema, war das dann so, dass alle vier Gruppen irgendwie einen Aspekt geteilt haben, weil so diese Trendanalyse schnell auf eine ähnliche Sache hinausgeschwommen ist? Oder war das so, dass es dann wirklich sich völlig aufgefächert hat?
Genau, also am Anfang des ersten Semesters haben wir erstmal vier Gruppen gebildet, die sich mit den Trends auseinandersetzen, aber eben halt auch aus anderen Gesichtspunkten. Also wir hatten eine technologische Gruppe, die sich mit technologischen Trends auseinandergesetzt hat. Eine gesellschaftliche Gruppe, die sich mit gesellschaftlichen Trends auseinandergesetzt hat, und das Gleiche für eben halt den Economic- und den Politikbereich. Und dadurch hat man eben halt einerseits seine Kommilitonen kennengelernt, aber eben halt auch sich in Themen einarbeitet, mit denen man vielleicht vorher gar keine Berührungspunkte hatte.
Das heißt, das war zugelost quasi, also man konnte nicht aussuchen, welchen Themenbereich?
Man konnte aussuchen, in welchen Themenbereich, aber dann im Verlauf des Semesters wurden die Gruppen immer wieder neu durchmischt, dass jeder quasi mal mit jedem zusammenarbeitet und man nicht immer nur von dem ersten Tag seine feste Gruppe hat, sondern das hat sich bunt durchgemischt und ich hatte im Endeffekt, war ich mal mit jeder Person in einer Gruppe zu irgendeinem Zeitpunkt.
Ja, das ist natürlich gut, weil man irgendwie die Wahl hat, dann nimmt man natürlich schneller, als man sie vielleicht eingestehen möchte, auch den Komfortbereich an Themen, und das dann so ein bisschen aufzubrechen, das bietet natürlich eine Menge Chancen.
Ja, wir legen es auch darauf an, dass wir eigentlich so zwischen diesem Übergang, das fängt ja im Wintersemester immer an und geht dann ins Sommersemester, dass wir zwischen dem ersten und zweiten Semester dieses Matching hinkriegen zwischen Personen und Themen. Also muss ich ja ein Team finden, was sagt, das ist irgendwie eine Herausforderung, ein Problem, dem wir uns widmen wollen, und auch die Teamkonstellation passt. Und damit das klappt, müssen wir eben im ersten Semester vorbereiten, dass die Studierenden sich alle kennenlernen mit ihren Hintergründen, mit ihren Interessen, und ja, dann binden wir das für den zweiten Teil, dann Prototype und Pitch, binden wir dann diese Teams und Themen zusammen.
Und wenn ihr jetzt so auf das Jahr zurückschaut, hat das immer so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder ist es dann, also wo könnte man nochmal nachschärfen? Oder ist es vielleicht echt so in einem Rutsch durchgelaufen? Das ist jetzt so für die nächste Kohorte, die beginnt ja auch jetzt mit dem kommenden Wintersemester, geht ja die nächste Kohorte los. Was waren so die Bereiche, wo ihr gemerkt habt, okay, damit es eben dieses Vielseitige ist, damit es eben nicht wieder vielleicht in gewohnte Bahnen rutscht, müssen wir noch hier und da so ein bisschen nachschärfen. Was war da vielleicht ein Bereich, oder wenn ihr sagt, es gab es nicht, umso erfolgreicher dann ja vielleicht das Programm?
Ja, wir haben die Grundstruktur haben wir beibehalten für das erste Semester und auch für das zweite Semester. Also der Grundrahmen, den wir uns ausgedacht haben, der hat ganz gut funktioniert. Das sind eher so Nachsteuerungen im Detail. Also es geht um die Termine, wann liegen die Termine, wann machen wir jetzt. Wir haben ja auch Exkursionen, wo wir dann nochmal andere Standorte, Unternehmen auch besuchen in der Region. Wann liegen die Termine im besten Fall? Wie organisieren wir genau, dass die Studierenden durch die Gruppen sozusagen in den Gruppen zugeordnet werden? Aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich das Konzept aus dem ersten Semester schon auch ganz gut so umsetzen lassen, wie wir das geplant haben. Wir haben ja auch begleitende Angebote noch, Coachings und so weiter, die ergänzend angeboten werden. Auch da haben wir nochmal jetzt geguckt, auch von der zeitlichen Lage, aber eigentlich im Großen und Ganzen werden wir das wieder so umsetzen.
Und wie viele Leute sind da so involviert? Weil wenn ihr sagt, es gibt Gruppen, es gibt Einzelcoaching, es gibt dann Gruppenarbeiten und sowas, so das hört sich jetzt noch mehr an als, okay, da gibt es vier Gruppen und das war's dann. Also das müssen ja auch irgendwie menschlich viele Leute hinterstehen. Wie groß ist denn das Projekt so?
Genau, also wir haben die Studierenden in der Gruppe, wir hatten jetzt eine kleinere Gruppe, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich so um die 20 Studierende in dem Programm haben, die wir auch einzeln auswählen. Die müssen sich bewerben bei uns mit dem Video und mit Unterlagen und wir gucken schon auch, dass das passt, dass auch die Zusammensetzung bunt genug ist über die verschiedenen Fachrichtungen und Hochschulen. Und ja, dann das Hauptteam sind vier Professoren und eine Professorin, die das Programm treiben. Und ganz wesentlich unterstützt wird die Umsetzung bei uns von einer Koordinationsstelle, die im Moment auf zwei Personen geteilt ist, die an der TU sitzen. Und ja, dann haben wir eben, glaube ich, alle ein großes Netzwerk, was wir mit einbringen und dann eben entsprechend Lehrbeauftragte, die wir auch engagieren jetzt für solche Coachings oder für die Exkursion oder eben auch für Gastvorträge von Gründerinnen und Gründern greifen wir eben auf unser Netzwerk zurück oder unsere Netzwerke, die wir alle sehr umfangreich haben und in das Programm mit einbringen.
Ich habe mich noch gefragt, Christopher, weil wenn ich mir anhöre, man muss ein Video machen, man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen offensichtlich, um da ein Interesse dran zu haben, dass dann der Gedanke daran, dass so bei dir vielleicht noch so vorher so gar keine Gründungserfahrung oder zumindest eine Gründungsidee da war, da denke ich mir so, okay, krass, da muss man sich ja wirklich schon gut hineinversetzen können in so vielleicht ein Gründungsmindset, Paul, hast du gerade gesagt, oder halt einfach das, was das so an Umfang bringt. Hattest du vorher noch gar keinen Berührungspunkt zum Gründungsthema? Nicht mal so eine kleine Idee, oder das will ich da irgendwie mit umsetzen?
Ideen habe ich viele gehabt, aber ich bin jetzt ohne Idee da reingegangen. Und ich glaube, dafür ist dieses Projekt auch gemacht, dass man eben halt unvoreingenommen, egal wie viel Erfahrung man im Startup-Bereich hat, also man muss nicht eine konkrete Idee haben, um bei Inti teilnehmen zu können. Und das macht es ja eben halt auch spannend, dass auch Leute, die jetzt noch keine Berührungspunkte mit dem Startup haben oder noch nicht im Startup gearbeitet haben, geschweige denn irgendwelche Gründungsgedanken haben, bei Inti teilnehmen können und genauso ihren Platz dort finden, wie Personen, die vielleicht schon mal erfolgreich oder unerfolgreich einen Startup oder einen Gründungsversuch gestartet haben.
Ja, wir haben ja für konkrete Gründungsunterstützung, also wenn man jetzt schon weiter ist mit der Idee, schon seinen Businessplan hat, haben wir im Startup-Port ja auch andere Angebote der Unterstützung und auch an den Hochschulen. Also unsere Idee ist tatsächlich eben auch, Studierende, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass das für sie ein interessanter Weg sein kann, die auf diesen Weg zu führen, sodass sie sich ausprobieren können, sehr auf seinem sehr professionellen Niveau am Ende auch ihre Geschäftsidee präsentieren können. Und wenn sie sich dann entscheiden, doch vielleicht in ein großes Unternehmen zu gehen, nehmen sie aber sicherlich vieles an Kenntnissen mit und an Kontakten mit, was ihnen da auch sehr gut weiterhilft.
Hält das frisch, mit so dann der neuen Generation an Gründern irgendwie zusammenzuarbeiten? Weil ja, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahre in einem Berufsfeld tätig ist, da könnte ich mir vorstellen, dass ich da gerne auch von der Koordinationsebene Teil von so einem Projekt wäre. Ja, weil man eben dann direkt an Zahn der Zeit bleibt. Also hast du gemerkt, dass das irgendwie Einfluss auf dein Schalten und Walten so im Alltag nimmt, während wenn du so mitbekommst, okay, das sind die neuen Ideen, das sind vielleicht auch Herangehensweisen, die dann hinterfragt werden von der neuen Generation. Das finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung, würde mich interessieren.
Ja, das ist sicherlich der Fall. Also wir haben tatsächlich natürlich immer mit Studierenden zu tun, in der Lehre auch, die gute Ideen bringen. Und das macht ja auch ganz wesentlich unser Berufsfeld aus. Aber hier ist es schon eine besonders intensive Art auch der Zusammenarbeit. Man lernt sich über die Zeit ja sehr gut kennen und wir machen eben auch direkte Coachings mit den Studierenden. Das muss man sagen, kann man natürlich gerade jetzt an größeren Unis mit großen Kohorten von Studierenden auch nicht leisten für alle. Deswegen ist es eben auch von der Platzzahl her begrenzt bei uns das Programm, aber so einen intensiven Austausch, es macht uns allen große Freude, also an den Ideen teilzuhaben, auch an der Entwicklung teilzuhaben über dieses Jahr hinweg.
Siehst du das auch so? Also hast du das Gefühl gehabt, du konntest so ein bisschen auch die Dozierenden so dann bereichen oder hast gemerkt, okay, passiert vielleicht auch was, was wieder zurück in die Lehre genommen wird, weil es wird ja viel auch Wissen vielleicht generiert und viele Ideen und es wäre ja dann im Idealfall sowas, wo sich dann ein Projekt, was quasi auf die Lehre und auf die Studis zurückgreift, dann auch wieder zurück in den Lehralltag spielt.
Genau, es war ja nicht so, dass die Professoren uns gesagt haben, so jetzt sucht mal Future Trends raus und wir sehen uns in 4 Wochen wieder, sondern es gab ja auch eine Zeit dazwischen und wir haben auch ganz viele Inspirational Meetups gehabt mit anderen Gründern, wo wir eben halt die Expertise und die Erfahrung von denen mit einsaugen konnten und quasi auf uns selber anwenden konnten oder eben halt Q&A-Sessions. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Startup-Law-Q&A-Session, wo wir einfach unsere Fragen mal eben wirklich stellen konnten, weil wir eben so eine kleine Kohorte waren, konnte jeder seine Fragen unterbringen und eben halt Fragen, wie dieser Prozess der einer Gründung überhaupt aussieht, aus rechtlichen Themen, aus einem rechtlichen Standpunkt. Was gibt es für Probleme, wenn mein Firmenname sich mit einem Firmennamen von irgendjemand anderem deckt? Wie kann ich dagegen vorgehen? All sowas war ganz spannend und das nimmt man natürlich auch mit außerhalb des INTI-Programms und ja, teilt das dann auch in seinem Studienfach.
Das ist natürlich was, was dann auch in so einer Tiefe dann in keinem Seminar irgendwie besprochen werden kann. Also das ist natürlich cool. Ich frage mich so ein bisschen, weil ja, ihr seid ja irgendwo voll des Lobes, würde ich jetzt mal unterstellen. Ihr nickt, Audiokommentar. Ich frage mich so ein bisschen, warum, also wieso gibt es das nicht mehr oder warum gab es das nicht schon vorher? Weil natürlich gibt es hier und da immer wieder Projekte, aber ja, das, also habt ihr das Gefühl, irgendwie es fehlt so ein bisschen an, weiß ich nicht, Ressourcen oder habt ihr das Gefühl, es fehlt vielleicht auch gar nicht, weil ihr viel mehr im Thema seid? Da würde ich eure Einschätzung gerne hören.
Ja, ich denke, dass erstmal gibt es sowas. Also wir haben uns ein Modell im Raum München angeguckt, das schon sehr erfolgreich auch über längere Zeit ein ähnliches Modell fährt. Das war für uns natürlich auch eine Inspiration sozusagen, als wir das Programm konzipiert haben. Man muss sagen, natürlich braucht es, wenn man jetzt so ein Projekt umsetzt, an der Uni sind nicht einfach irgendwie Ressourcen, Personen da, die sowas machen, sondern das ist schon jetzt über die Exist-Finanzierung auch vom Startup-Port entstanden, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Programm aufzubauen. Wir sind jetzt gerade dabei, an der Perspektive auch zu arbeiten, das Programm längerfristig zu betreiben. Dann kann man natürlich sich gut vorstellen, dass es viele Unternehmen auch gibt an der Region, die Interesse haben an den konkreten Gründungsideen, Unternehmen aus dem Bereich Venture Capital, die gerne sich die Präsentationen angucken, oder auch Unternehmen, die einfach an guten Ideen und Innovationen interessiert sind. Und unser Ziel ist schon, dass wir das Programm langfristig auch aufrechterhalten können, vielleicht noch um Exkursionen auch anreichern können und weiterentwickeln können. Aber die Idee ist schon, dass das ja auch einen Einmaligkeitscharakter hier hat in der Region und ja, so ein hohes Betreuungsniveau kann man eben auch nicht für große Zahlen an Studierenden leider gewährleisten.
Gleichzeitig muss man natürlich auch die Motivation mitbringen, daran teilzunehmen. Als ich mich beworben habe, war noch gar nicht klar, dass es ein Format ist, was ich mir an der Uni anrechnen kann. Das hat sich jetzt erst diese Woche herausgestellt, dass das tatsächlich als Teil der Credits für meinen Master anrechenbar ist. Und diese Motivation muss man natürlich mitbringen, zu sagen, ich investiere 6 bis 8 Stunden die Woche in ein Projekt, wo ich überhaupt nicht weiß, ob es einen Mehrwert für mein Studium hat. Natürlich hat es einen Mehrwert, weil ich als Person daran wachse, aber ob es dann am Ende auf dem Transcript steht oder nicht, das war mir am Anfang nicht bewusst. Und ich glaube, das unterscheidet auch nochmal ein Uni-Projekt in der Hinsicht und eben halt ein Projekt außerhalb der Uni, weil man eben mit einer anderen Motivation rangeht und nicht sagt, ich möchte eine gute Note, am besten mit wenig Aufwand und vielen Credit Points.
Was schon eine Besonderheit auch ist von dem Programm, das hören wir jetzt, wird uns von außen sozusagen auch zugetragen, dass wir das wirklich geschafft haben, bundeslandübergreifend, ja, Hamburg und Niedersachsen und in dem Verbund Startup-Port ist auch Schleswig-Holstein noch mit dabei, also bundeslandübergreifend und hochschulübergreifend so ein Programm umzusetzen, weil einem fallen sonst im Alltag 1000 Gründe, administrative Gründe ein, warum das irgendwie nicht möglich ist und wir haben das jetzt einfach mal gemacht und das Programm ist da und es läuft und das ist gut. Und ja, insofern glaube ich, hat das auch einen gewissen Vorbildcharakter. Also das fällt schon auch auf, auch überregional, was wir hier tun.
Ich glaube, jetzt müssen wir langsam mal einmal hören, was denn jetzt deine Projektidee war. Weil jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, so wie das funktioniert und was da rumkommen kann. Aber da ist jetzt natürlich sehr interessant, Christopher, was deine Projektgruppe am Ende für ein Projekt ausgespuckt hat und auch den Nachgang, den es jetzt nach dem Durchlauf hatte. Also erzähl uns gerne mal, was habt ihr denn da zusammen gebastelt?
Genau, wir haben an dem 3-tägigen Design Thinking Workshop am Anfang uns mit Future Work auseinandergesetzt. So, wie kann die Arbeitswelt in der Zukunft aussehen? Und da haben wir, unsere erste Idee war, dass wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin, dass Personen tatsächlich von überall arbeiten können? Und damit ist nicht gemeint Homeoffice, dass Personen von zu Hause arbeiten, sondern wie ermöglichen wir es einer Büroperson im Winter aus der Sonne zu arbeiten? Wir haben sehr schnell gemerkt, dass es dafür sehr viele rechtliche Probleme gibt und wir hatten leider keinen Juristen bei uns mit in der Gruppe. Deswegen haben wir das Thema schnell verworfen und uns dann mit dem Thema Corporate Benefits für den Niedriglohnsektor ein bisschen mehr beschäftigt. Wir haben darauf zurückgegriffen, dass wir im ersten Semester uns natürlich mit den Trends auseinandergesetzt haben und einer der Trends eben der Fachkräftemangel war. Und uns ist aufgefallen, dass gerade im Niedriglohnsektor in Deutschland Personen gebraucht werden, die Lust haben zu arbeiten. Wenn man dann auf dieses Corporate Benefits Problem geht, sieht man, dass Corporate Benefits für Personen im Büro gar kein Problem sind.
Corporate Benefits sind Sachen, so Zusatzleistungen, die
mit genau, Zusatzleistungen, die man obendrauf auf das Gehalt bekommt. Ob es jetzt der Obstkorb im Büro ist oder die kostenlosen Getränke, das erreicht natürlich die Person, die im Büro sitzt, aber das erreicht jetzt niemanden, der am Band arbeitet oder eben jemanden, der im Handwerk von Haus zu Haus fährt, um da irgendwelche Reparaturen zu bewerkstelligen. Und das war unser Thema, mit dem wir uns dann zusammen mit einem begleitenden Professor auseinandergesetzt haben, dann eine Analyse gemacht haben, wie groß ist das Problem, mit verschiedenen Handwerksfirmen gesprochen haben, um zu gucken, okay, wo drückt der Schuh genau, und sind dann am Ende mit einer Idee, uns auf die Sachbezüge zurückzugreifen. Ein Unternehmen darf ihren Mitarbeitern 50 Euro Sachbezüge pro Monat zur Verfügung stellen, die jetzt nicht bar ausgezahlt werden dürfen, aber in Form von Gutschein ausgehändigt werden können. Und da ist unsere Idee, eine Plattform zu bauen, wo wir quasi so der Mittelmann zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter sind, dass er eben einfach diese Sachbezüge in Läden seiner Wahl ausgeben kann. Und
weil die oft dann verschenkt werden, also weil sie oft überhaupt nicht genutzt werden dann von Unternehmen? Oder
genau, viele Unternehmen wissen gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, Sachbezüge an ihre Mitarbeitenden weiterzugeben. Und genau, unsere Idee ist eben, dass wir ja vor allem mit dem Handwerker dem Handwerker diese Möglichkeit geben, auf diese Sachbezüge zurückzugreifen.
Ja, stimmt, das macht natürlich Sinn, weil genau, von Haus zu Haus, und dann bringt ja nichts, wenn es irgendwie im Büro dann vor Ort was gibt. Interessant. Und wie weit ist die Idee jetzt fortgeschritten? Es gab ja am Ende diese Veranstaltung, wo dann auch die verschiedenen Pitches vorgestellt wurden. Schreien dann Leute schon direkt vor Ort, hier, da will ich irgendwie mitmachen, da will ich dabei sein? Oder wie hat sich das dann von da an entwickelt?
Genau, also wir hatten in dem Semester erst eine Problemvalidierung, dann haben wir einen kleinen Prototypen gebaut in Form einer App, natürlich auch einen Businessplan und einen Finanzplan aufgestellt. Aber uns ist nach dem Final Pitch klar geworden, dass wir nochmal so ein bisschen mehr in die Problemvalidierung reingehen müssen, so ein bisschen mehr nochmal Gespräche mit Handwerkskammern und Handwerkern an sich führen müssen, wo genau der Schuh drückt und wo man genau quasi diesen Mehrwert am besten schaffen kann. In der Phase sind wir momentan noch, dass wir eben Gespräche führen, um zu gucken, wie können wir unsere App und das Programm optimal eben bewerkstelligen, dass es den größtmöglichen Mehrwert sowohl auf Seite der Handwerksunternehmen hat, die natürlich dringend Mitarbeiter suchen, aber eben halt auch auf Seiten der Handwerker so aufgebaut ist, dass es für die als Benefit gesehen wird und nicht nur als irgendwelche Zusatzleistungen.
Weil dann Nachfragen kamen oder wieso habt ihr gemerkt, dass dann nachgeschärft werden musste?
Genau, es kamen Nachfragen, wie genau unser Business Model aussieht. Ja. Und da mussten wir dann einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal weitere Interviews führen.
Aber das ist ja auch eine Situation, in der man normalerweise nicht kommt, wenn man, weiß ich nicht, in einem Seminar oder sowas in einer Projektgruppe vorstellt, dann ist halt so, ja, schönen Dank und die nächste irgendwie. Und dass dann überhaupt Nachfragen kommen, weil da Leute scheinbar dann ein ernsthaftes Interesse daran zeigen oder überhaupt so doll mitdenken, dass eine Frage auffällt. Das ist ja eigentlich ein schönes Zeichen.
Genau, gerade weil wir so eine homogene Gruppe waren, kamen halt eben auch Fragen, mit denen ich mich vorher nicht auseinandergesetzt habe. Und das macht es eben auch ganz spannend, weil wir hatten Professoren, die Fragen gestellt haben, wir hatten Leute aus der Wirtschaft, die Fragen gestellt haben, Studierende. Also da waren wir breit gefächert und haben dadurch natürlich das beste Feedback bekommen, was man haben kann.
Das heißt aber, das Projekt ist irgendwie, ja, auch wenn es dann auf dem Papier endet innerhalb von einem Jahr, ist es auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass ihr dann als Gruppe zusammen darüber bestehen bleibt. Oder wäre es auch ein Erfolg oder wäre es auch was Schönes, wenn es jetzt wäre, okay, wir haben den Pitch gemacht, war eine schöne Erfahrung und jetzt lasse ich es wieder liegen, oder wäre das aus eurer Perspektive dann so ein bisschen, gut, im Endeffekt fängt es halt da erst an, dann richtig spannend zu werden?
Ja, also einen wichtigen Punkt hat Christopher gerade schon erwähnt. Ganz am Anfang haben die irgendwie mal komplett die Richtung gedreht. Das ist nicht das einzige Team gewesen, sondern es haben eigentlich, glaube ich, alle Teams im Laufe der Zeit ihre Ausrichtung nochmal massiv geändert. Was auch noch wichtig ist, ist, dass am Ende muss man sich natürlich fragen, wenn jetzt so eine Idee gut ausgearbeitet auf dem Tisch liegt, kommt es zum Schwur, ne? Also sagen die Studierenden, die dann diese Idee entwickelt haben, wirklich all in, das ist jetzt unser Thema, damit will ich mich jetzt die nächsten Jahre beschäftigen, ich sehe das Marktpotenzial, ich sehe auch mein persönliches Commitment, und das ist schon, haben wir gesehen, bei den Teams unterschiedlich, also einige, die wirklich versuchen jetzt mit allen Mitteln, die sich irgendwie mobilisieren lassen, diese Idee auch weiter zu verfolgen, und andere, die entweder durchs Feedback vielleicht auch die Rückmeldung gekriegt haben, dass man sich doch nochmal umorientieren muss in der Ausrichtung, die haben sich dann vielleicht auch überlegt, dass jetzt nicht unbedingt weiter zu verfolgen. Ist das jetzt ein Misserfolg? Aus meiner Sicht auf keinen Fall. Also ich meine, wir wissen, Innovation und Gründung haben extrem hohe Raten des Scheiterns, wobei ich glaube immer, dass Lernen besser ein besserer Begriff ist. Man hat eben gelernt, dass irgendeine Idee nicht funktioniert oder so nicht funktioniert, und dann steht man auf und geht weiter und geht in eine andere Richtung. Oder Was auch sicherlich wichtig ist, die Teams, die sich gefunden haben. Also ich glaube, einige von den Teams, die können wir jetzt auch aufs nächste Thema setzen und die können das nächste Thema gut ausarbeiten, weil die einfach als Team gut funktionieren. Und das ist sicherlich auch ein Erfolg. Also die zu merken, dass man in so einer Zusammenarbeit gut funktionieren kann.
Spielen die Menschen, die jetzt in der ersten oder in den Korten bevor Teil waren, spielen die auch noch eine Rolle in den folgenden Korten? Also gibt es da irgendeine Art von Wissenstransfer? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben vor, auf jeden Fall ein Alumni-Netzwerk aufzubauen über die Jahre. Und wir haben jetzt auch konkret schon einen Termin, wo wir die Studierenden des letzten Jahrgangs mit den Studierenden der nächsten Kohorte dann zusammenbringen wollen.
Ja, ihr könnt gerne noch einmal so ein bisschen erzählen, was jetzt als nächstes passiert, also die direkten nächsten Schritte. Das Wintersemester steht direkt vor der Tür. Es können sich Leute gerade noch bewerben oder ist die Bewerbung so schon wieder abgelaufen? Was sind so jetzt die nächsten Situationen, in denen man irgendwie von Inti mitbekommt, was so die nächsten Steps sind?
Genau, wir ziehen ja auf Masterstudierende ab, im Wesentlichen erstes, drittes Mastersemester, vielleicht auch Ende vom Bachelor. Da haben wir auch ein Learning aus dem ersten Durchlauf. Wir haben eine erste Bewerbungsphase schon gehabt, die Ende August endete, um praktisch die noch zu erwischen, die im Sommersemester noch da sind. Weil wir aber zum Beispiel jetzt auch erstes Semester Master adressieren wollen. Die kommen jetzt Anfang Oktober, kommen die gerade an die Universitäten. Deswegen haben wir eine zweite Bewerbungsdeadline, die jetzt in diesem Jahr am 26.10. liegt. Aber das wird in den Folgejahren sicherlich auch so sein, dass wir sagen, wir versuchen noch am Ende des Sommersemesters die zu erwischen, die noch da sind. Und am Anfang des Wintersemesters die, die da neu kommen. Und genau, dann wählen wir eben aus diesen beiden Runden und stellen eine neue Kohorte jeweils zusammen.
Der Podcast hier erscheint am 19. Oktober. Das heißt, wenn ihr das hier gerade hört, könnt ihr euch noch auf den kommenden Inti-Durchlauf bewerben.
Von meiner Seite, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und auch wenn man sich jetzt denkt, okay, ich habe aber doch gar keine Erfahrung mit Startups und mit Inti, was soll ich da? Bewerbt euch, es lohnt sich, es macht Spaß, man lernt coole Leute kennen. Nicht nur coole andere Studenten aus anderen Universitäten, sondern eben halt auch coole Guest-Speaker. Und man kommt mit coolen Professoren in Verbindung. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen auch von meiner Seite, bewerbt euch, es macht Spaß.
Cool, hier habt ihr es zuerst gehört und bevor wir ganz zum Ende kommen, habe ich noch ein kleines Schmankerl vorbereitet, ein kleines Spielchen, was wir manchmal, nicht immer, aber manchmal am Ende spielen, ein Entweder-Oder-Spiel. Und zwar geht es darum, dass ich euch Begriffe nenne, zwei Stück, also Entweder-Oder, Hund oder Katze, Gurke oder Tomate. Und dann sagt ihr einfach, was eure Präferenz ist. Und es muss ganz schnell gehen. Und ihr dürft euch auch einfach gegenseitig ins Wort fallen. Also ihr sagt es so schnell ihr könnt. Es geht um die Geschwindigkeit, dass man quasi intuitiv handelt. Und das ist damit auch schon der Abschluss der Episode.
Los geht's.
Gut. Nummer 1. Innovativ oder interdisziplinär?
Innovativ.
Optimal. Es geht nebenbei oder Vollzeit?
Nebenbei. Vollzeit.
Fördern oder gefördert werden?
Fördern. Gefördert werden.
Gründen oder mitmachen?
Gründen.
Und Elevator Pitch oder Präsentation?
Elevator Pitch.
Wunderbar. Und damit war es das auch schon mit dieser Episode des Mäzenin-Podcasts. Paul, Christopher, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.